Sehr geehrter Herr Kommissar Oettinger, Herr Ministerpräsident Carstensen, Herr Staatsminister Herrmann, Oberbürgermeister Ude, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem diesjährigen Kongress und gleich zu Anfang noch mal ganz besonders BMW danken, dass wir diese herrliche Veranstaltungsstätte kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das war außerordentlich großzügig. Wir fühlen uns hier außerordentlich wohl in den Räumen. Das haben wir gestern Abend ja schon bei der Verleihung des Stiftungspreises getan. Und es war, glaube ich, interessant für viele von uns, neben der BMW-Welt auch mal dieses herrliche, besonders interessante BMW-Museum zu erleben. Ich glaube, das ist wirklich ein Ort, auf den München sehr stolz sein kann und der sozusagen auch diese Leitthemen des Kongresses auch miteinander vereint. Ganz, ganz herzlichen Dank. Herr Herrmann, Herr Ute, Sie haben ja bereits eingeführt und beide haben Sie so ein Fragezeichen gesetzt. Was verbindet diese drei Themen miteinander? Sie haben Ihre eigene Antwort dazu gefunden. Ich glaube, das war interessant und auch sehr überzeugend. Und ich möchte zu Anfang versuchen zu vermitteln, was sich unser Kuratorium bei der Auswahl der Themen gedacht hat und auch kurz einzuführen in die Themen, die wir uns am heutigen Tage ausgesucht haben. Tja, wir freuen uns da wirklich auf einen spannenden Tagesverlauf. Allerdings, was das Fußballspiel angeht, um das vielleicht nochmal vorab anzumerken, da sind wir normalerweise schon gute Gäste und werden im Zweifelsfall auch den Gastgebern den Vortritt dann überlassen. Also deshalb bitte setzen Sie nicht zu hohe Erwartungen in uns. Wir werden natürlich unser Bestes geben, uns so gut wie möglich zu schlagen. Ja, lassen Sie mich zuerst zu dem Thema Geld kommen. Herr Ude, Sie haben sehr detailliert bereits darüber gesprochen. Und ich finde es in der Tat spannend zu sehen, wie sich wirklich die öffentliche Wahrnehmung ja innerhalb kurzer Zeit verändert hat. Und wenn man so die Schlagzeilen verfolgt, im Jahr 2006 schrieb die Zeit, alles muss raus, der Staat muss sich gesund schrumpfen und die deutschen Städte und Gemeinden privatisieren, was das Zeug hält. Knapp 3 Jahre später titelte die FAZ Städte auf Einkaufstour. Und in diesen 3 Jahren, da ist eine ganze Menge passiert und damals vor dieser Finanzkrise, da gab es quasi bei Privatisierung kaum ein kommunaler Bereich, der ausgelassen wurde. Wasserversorgung, Straßenreinigung, Krankenhäuser, Müllabfuhr, Busverkehr, Wohnungsbau, Schulausbau und vieles, was im Volksmund als Tafelsilber bezeichnet wird, das wurde veräußert. Sie hatten bereits den Beispielsfall Dresden erwähnt. Der Verkauf des gesamten städtischen Wohnungsbestandes führte zu einer deutlichen Entschuldung, natürlich auch zu einer jährlichen Einsparung von 80 Millionen Euro an Zinsen. Aber in der Zwischenzeit sehen wir einen gegenläufigen Trend zur Kommunalisierung und ganz besonders interessant und Schwerpunkt ist es natürlich im Bereich der Energiewirtschaft und dazu werden wir heute noch einiges hören. Und so sehen wir, dass bereits im Jahr 2009 über 700 Konzessionsverträge neu ausgeschrieben worden sind, 35 neue Stadtwerke bereits in der Planung waren bzw. gegründet worden sind. Ja, und in den nächsten Jahren viele weitere Verträge, über 1000 Verträge auslaufen werden. So dass im Moment auf kommunaler Seite und immer mehr die Überlegung entsteht, die Energieversorgung in kommunale Hände zurückzuholen. Das Beispiel der Thüger AG wurde ebenfalls von Ihnen benannt. Da wurden ca. 3 Milliarden Euro investiert in den Ankauf der Thüger AG, des größten kommunalen Energieversorger, durch ein Konsortium von über 45 Stadtwerken. Ja, und das ist sicherlich ein interessantes Thema, dieses heute einmal näher zu beleuchten und gibt da sicher vielschichtige Motivationen für die Kommunalisierung, Unzufriedenheit mit der Tarifpolitik der privaten Versorger, der Wunsch, kommunalen Einfluss zu nehmen, auch auf die Netze und die Versorgung und damit auch eigene wirtschafts- und umweltpolitische Zielsetzungen zu verfolgen. Die Städte und Kommunen erhoffen sich natürlich von Überschüssen zu profitieren und durch mehr Arbeitsplätze den eigenen Wirtschaftsstandort zu stärken. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Grund für diesen neuen Trend ist auch der bereits dargestellte Vertrauensverlust in die private Wirtschaft, der auch zu einem Wunsch nach einem stärkeren Staat geführt hat. Wir sehen das ja nicht nur bei dem Kollaps der größeren Banken, sondern auch in einigen der jüngsten Krisenfälle, dass oftmals die Privatwirtschaft alleine nicht ausreichend vorgesorgt hat. Denken wir zum Beispiel an den Golf von Mexiko, wo private Firmen nachher überfordert waren, um zügig Abhilfe zu schaffen und die Sicherheitsvorkehrungen alles andere als ausreichend waren. Und deshalb ist es sicherlich legitim in so einer Zeit, sich über eine stärkere Rolle des Staates Gedanken zu machen. Trotzdem, bei aller Sympathie für Kommunalisierung, ist, glaube ich, trotzdem wichtig auch zu sehen, dass ja weitgehend alle bisherigen Kommunalisierungen auf dem Energiesektor bisher defizitär sind und durch die städtischen Haushalte unterstützt werden müssen. Und angesichts knapper Kassen und der sehr, sehr hohen Schulden, dieses Jahr kommt noch mal ein Defizit von knapp 12 Milliarden Euro für die Kommunen und Städte dazu. Angesichts dieser Haushaltslage muss man sich natürlich die Frage stellen, inwieweit man diese Optionen auch sinnvoll verfolgen kann. Wir freuen uns, dass zu diesem wichtigen Thema wir heute mit Günther Oettinger keinen geringeren als den EU-Energiekommissar begrüßen zu dürfen. Und dann haben wir sowohl einen Vertreter der privaten Energiewirtschaft, Dr. Lamberts, den Vorstandsvorsitzenden von RWE Power, und den Geschäftsführungsvorsitzenden der Stadtwerke München, Herrn Dr. Mühlhäuser, die jeweils ihre Sichtweise der Dinge darstellen werden. Ich denke, das wird sicherlich eine sehr spannende Diskussion und uns ist in der Tat wichtig, auf diesem Kongress ja Sie nicht sozusagen mit theoretischen Ideen zu überziehen, sondern ganz im Gegenteil, praktische Beispiele zu bringen und miteinander zu diskutieren und die Diskussion anzuregen. Beim Thema Lärm sehen wir, dass im Gegensatz zum Geld im Moment entsteht, wo im Geld herrscht der Mangel, bei Lärm oftmals in den Städten ein Übermaß. Und wir haben uns bei der Auswahl dieses Themas doch sehr an diesem wichtigen Thema schon längerfristig orientiert, nicht erst seit die Vuvuzelas in Südafrika für besonders große Aufmerksamkeit geführt haben, was wirklich unangenehmer Lärm darstellt und welche Reaktionen Lärm bei Menschen auslösen können. Und im Moment sehen wir ganz aktuell zum Beispiel in Berlin beim neuen Hauptstadtflughafen, zu welchen großem Aufruhr in der Bevölkerung es kommen kann, wenn die Einflugschneise geändert wird. Also das Thema Lärm, das ist ein ganz wichtiges, aktuelles Thema, weil gerade natürlich in den Gebieten mit verstärktem Lärm es auch zur Abwertung von Immobilien kommen kann. Als größte Lärmquellen beklagen die Bundesbürger an erster Stelle den Straßenlärm, gefolgt von Flug-, Schienen- und Industrielärm. Aber auch eben Freizeitbeschäftigungen stellen vielfach Lärmquellen dar. Und das manchmal stellt sich wirklich die Frage, und Herr Ude, ich finde das interessantes Beispiel, das Sie erwähnten von dem Georg-Freundorfer Platz. Sehr häufig sind gerade sehr belebte Stadtviertel, werden oftmals als besondere Lärmquellen ausgemacht. In Hamburg hatten wir mehrere Klagen gegen Kindertagesstätten, weil Kinder zu viel Lärm dort machten. Deshalb stellt sich sicherlich auch die Frage, was ist wirklich als Lärm zu sehen und als Lärm zu betrachten. Studien besagen, dass rund 6 Millionen Bürger in den Städten Lärmwerten ausgesetzt sind, die allerdings ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko bedeuten. Und auch Konzentrations- und Lernbeeinträchtigungen sind oftmals die Folge, sodass sich sicherlich auch die Frage danach stellt, was der Preis dafür ist, innerstädtisch zu wohnen und die Vorzüge eines kurzen Arbeitsweges zu genießen. Tja, Tatsache ist jedenfalls, dass immer mehr Menschen in den Städten wohnen als auf dem Land. Die Städte wachsen zunehmend und die Landbevölkerung dünnt sich aus. Und deshalb ist es sicherlich wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. In der Zwischenzeit gibt es ja auch einen weltweiten Tag gegen den Lärm, der auf diese Thematik aufmerksam macht. Und es gibt auch eine Umgebungsrichtlinie der EU, bei der sich die Städte und Kommunen unter Beteiligung der Öffentlichkeit verpflichten, Aktionspläne gegen Lärm zu erarbeiten. Freut ganz besonders, dass der Oberbürgermeister aus Köln, Jürgen Rothers, zu uns gekommen ist und am Beispiel seiner Stadt darstellen wird heute, was seine Aktionspläne gegen Lärm sind. Die Bundesregierung hält an dem Ziel fest, bis 2020 den Schienenlärm um 50%, den Verkehrslärm um 30% und den Fluglärm um 20% zu reduzieren. Ich denke, das ist ein ausgesprochen ambitioniertes Ziel. Es ist kaum vorstellbar, wie das realisiert werden kann, aber bin mal sehr gespannt, was dort die Pläne sind. Da gibt es natürlich eine ganze Menge innovative Lösungsansätze zur Lärmreduzierung, wie zum Beispiel der Flüsterasphalt im Straßenbau oder die Flüsterbremse im Schienenverkehr, neue Triebwerkstechniken in der zivilen Luftfahrt. Also da ist sicherlich auch die Industrie gefordert, dazu beizutragen, aber sicherlich sind dafür auch Mittel notwendig. Und wir sehen ja im Moment, wir kommen ja kaum hinten nach, die Schlaglöcher aus dem letzten Winter zu beseitigen. Da läuft ja gerade diese Beseitigung noch auf Hochtouren. Und sicherlich wird man zur Vermeidung von Lärm auch auf kommunaler Seite mehr Geld investieren werden. Auch als Stiftung Lebendige Stadt haben wir uns dem Thema der Lärmreduzierung angenommen, fördern hier in München ein kleineres Projekt, das ich kurz mal erwähnen möchte. Die Ludwig-Thoma-Realschule liegt am sechsspurigen Innsbrucker Ring, und um sich gegen den Verkehrslärm zu schützen, musste man bei dem Neubau der Mensa hier auf eine große fensterlose Front zur Straße errichten und so gegen den Lärm abzuschotten. Allerdings war es der Stadt wichtig, hier nicht nur eine rein schmucklose Wand in das Stadtbild zu integrieren, sondern mit Schülern ist hier ein besonderes Künstlerprojekt entstanden, eine neue Lichtmedienfassade, auf der zukünftig auch Projektionen gezeigt werden. Und das ist ein Projekt, was auch in der Öffentlichkeit auf sich aufmerksam gemacht haben, was wir auch als ein Best-Practice-Beispiel gesehen haben, wie man mit dem Thema Lärm kreativ umgehen kann. Und wir werden heute darüber hinaus noch von einem weiteren kreativen Beispiel aus Berlin hören. Frau Professorin Schulte-Fortkamp von der TU wird über Gegenlärmstrategien sprechen und da einige interessante, auch sehr kreative Ansätze uns vorstellen. Das dritte Thema, was uns bewegt hat, ist das Thema der Ideen. Und ich glaube, gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und dem Bedarf an qualifizierten Personal in den Unternehmen bekommt natürlich auch Attraktivität und Lebensqualität in den Städten eine ganz besondere Bedeutung. Und wir sehen sehr häufig auch natürlich mit der stärkeren Technisierung, dass junge, gut qualifizierte Menschen ihre Standortentscheidung gar nicht mehr so nach Lage der oder Standort der Industriejobs treffen müssen, sondern weitgehend unabhängiger sich ihre Wohnorte aussuchen können. Und oftmals zieht das natürlich an, wenn viele junge, kreative Menschen an einem Ort sind. Das sind sicherlich Städte mit einer interessanten Wachstumsperspektive. In diesem Kontext hat ja auch Richard Florida seine bekannte Theorie von der kreativen Klasse, die ja besonders wichtig ist für die Wirtschaftskraft einer Stadt, entwickelt. Und wir freuen uns ganz besonders, dass er zugeschaltet wird zu diesem Kongress und dann in den Dialog tritt mit Professor Bloching von Roland Berger, der viele Städte dabei beraten hat, wie es gelingen kann, Städte der Ideen zu werden und Anreize zu schaffen, um die sogenannten Kreativen in die Stadt zu holen. Inwieweit das möglich ist, da sollten Sie sich selber ein Bild dazu machen. Ich bin zumindest sehr, sehr gespannt auf diese Diskussion. Weiteres Thema, das sich in diesem Zusammenhang stellt, ist natürlich die Attraktivierung der Städte durch neue Leuchtturmprojekte. Das ist im Moment auch zu sehen, dass einige Städte sich dort besonders drum bemühen. Neue Opernhäuser werden zum Beispiel gebaut in Kopenhagen, in Oslo, meine Heimatstadt, Hamburg natürlich, die Elbphilharmonie. Eine Chance vielleicht im internationalen Wettbewerb, sich anders darzustellen und Neubürger und Touristen anzuziehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das werden Sie sicher mitverfolgt haben, gab es auch erhebliche Kritik, weil oftmals natürlich diese großen Kulturbauwerke nicht innerhalb der Budgets erstellt werden können. In Hamburg haben sich die Kosten gerade mal verfünffacht in der Zwischenzeit. Das kann natürlich nicht unbedingt das Ziel sein, aber klar, solche neuen Ideen, solche Leuchtturmprojekte machen natürlich auch Städte lebendig, lebenswert und unverwechselbar. Und sicherlich ist das ganz wichtig, aber es sind, glaube ich, nicht nur diese ganz großen Projekte, die dazu beitragen, sondern wichtig ist natürlich auch, Projekte zu entwickeln in einem kreativen Gestaltungsprozess, gemeinsam mit den Bürgern, die Bürger dort einzubeziehen. Und wir sehen ja im Moment an dem Beispiel Stuttgart, dass es oftmals nicht genug erfolgt ist, Bürger für bestimmte Energien, für bestimmte Ideen mit zu begeistern, sie nicht genug partizipieren zu lassen. Das ist bei unseren Stiftungsprojekten bisher immer sehr wichtig gewesen, auch gemeinsam Ideen mit den Bürgern zu entwickeln, dass sie auch teilnehmen am Gestaltungsprozess der Projekte, die wir fördern. So haben wir zum Beispiel ja in Essen den Krupp-Park unterstützt, bei dem Bürger einen maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung hatten und selber mitgewirkt haben. Und ich denke, dass solche Projekte, die Bürger für Bürger machen, deutlich mehr Akzeptanz in der Bevölkerung finden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen zum Abschluss noch einmal ganz kurz berichten, was unsere Stiftung in den letzten 12 Monaten bewegt haben, welche Projekte wir gefördert haben. Sie wissen vielleicht, dass das Thema der Illuminationsprojekte für uns bereits in den letzten 10 Jahren eine ganz besondere Bedeutung hatte. Als erstes Projekt haben wir gestartet mit der Speicherstadt-Illumination in Hamburg. Da war uns ganz wichtig, dass es eine Illumination ist, die dieses historische Bauwerk nicht in ein gleißendes Licht eintaucht, sondern wirklich sehr dezidiert und sehr sensibel die wesentlichen gestalterischen, architektonischen Merkmale der Speicherstadt herausarbeitet. Das ist ein Projekt, was weiter fortläuft. In der Zwischenzeit gibt es den Verein Lichtkunst Speicherstadt, den wir mitgegründet haben, 10 Jahre lang. Wir haben das Projekt in den Folgejahren immer weiter begleitet und haben dieses Jahr ein weiteres Projekt innerhalb dieser Speicherstadt, das Wasserschlösschen, gefördert, das auch beleuchtet wird, sodass in der Zwischenzeit der deutlich überwiegende Teil der Speicherstadt illuminiert ist. Diese Illuminationsprojekte haben wir auch anderorts weitergeführt. Da gab es eine ganze Menge Interesse und Anfragen, auch aus anderen Städten, wo wir das umgesetzt haben. Im Moment haben wir dort 2 Projekte in der Umsetzung. Einmal die Illumination des Schweriner Schlosses, das sich derzeit gerade in der Umsetzung befindet. Und ein zweites, kleineres Projekt in der Stadt Neustadt in Holstein, wo die Stiftung einen Lichtmasterplan erstellt, damit auch diese Stadt in der dunklen Jahreszeit an Attraktivität gewinnt. Zweites ganz wichtiges Themenkomplex, den wir uns annehmen, ist das Thema der Grünprojekte. Ich hatte ja bereits erwähnt den Essener Krupp-Park gerade, der sich derzeit in der finalen Umsetzung befindet. Dort hat die Stiftung 18.000 Bäume und Sträucher gespendet, wurde errichtet neben der gerade eingeweihten ThyssenKrupp-Zentrale in Essen auf einer ehemaligen Industriebrache und hat so, glaube ich, ganz interessante Auswirkungen, einmal natürlich mikroklimatische Auswirkungen auf diesem Gebiet der Stadt und die Schaffung neuer Erholungsflächen mitten in der Stadt, was gerade für die angrenzenden Stadtquartiere besonders wichtig und auch attraktiv ist. Ich denke, dass dieser Park sich gut entwickeln wird und glaube, gerade so die Art der Umsetzung, wie ich bereits vorhin versucht habe zu schildern, war ganz wichtig. Das ist ein ganz besonderes Best-Practice-Beispiel, weil wirklich Bürger ganz intensiv hier bei der Konzeption mit einbezogen worden sind. Wir fördern im Moment ein weiteres sehr interessantes Projekt gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe, denn die Deutsche Umwelthilfe hat in diesem Jahr den Wettbewerb Bundeshauptstadt der Biodiversität ausgerufen. Die Bewerbungsfrist ist vor ein paar Tagen abgelaufen. Und gesucht wird die Stadt, die sich in einem ganz besonderen Maße für die Vielfalt von Ökosystemen und Arten einsetzt. Wir in Kooperation mit der renommierten internationalen Umweltorganisation werden wir zudem zu allen Aspekten der Biodiversität auch einige Workshops anbieten. Und die Ergebnisse und Best-Practice-Beispiele werden von uns dokumentiert und nachher auch Ihnen, den Städten und Kommunen, zur Verfügung gestellt. Es ist ein Projekt, was ebenfalls von der EU unterstützt wird und gleichzeitig auch in 4 weiteren EU-Staaten stattfindet. Wir haben mehr zu diesem Wettbewerb, was Sie erfahren können, an unserem Stiftungsstand. Dort stehen mit Frau Wissel und Herrn Spreter von der Deutschen Umwelthilfe auch 2 sehr kompetente Ansprechpartner zur Verfügung, die Ihre Fragen beantworten können. Anfang nächsten Jahres plant die Stiftung eine Dokumentation unserer bisherigen Grünprojekte, die wir in den letzten 10 Jahren umgesetzt haben. Es ist ein Buch, das entsteht unter Federführung unseres Vorstandsmitgliedes Professor Dietmar Machule. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es sind aber oft nicht nur große Projekte, die die Stiftung in den letzten 10 Jahren gefördert hat, sondern manchmal auch sehr, sehr kleine Projekte. Ein spannendes Projekt, das wir zurzeit fördern, ist ein Kleinod, kann man so sagen, in der Stadt Arnsberg. Dort werden die Bürgergärten neu gestaltet und einige der letzten in Nordrhein-Westfalen erhaltenen, bedrohten klassizistischen Gartenhäuser werden wieder neu erstellt und restauriert. Und dort entsteht ein ganz toller Weg entlang dieser Bürgergärten, sodass dieser Raum der Innenstadt wieder völlig neu erlebbar wird. Eine relativ kleine Maßnahme, aber ich glaube, eine, die zeigt, dass oftmals ja so eine Gestaltung manchmal auch eine besondere Anziehungskraft hat, denn nicht jede Stadt kann sich ein großes Leuchtturmprojekt leisten. Und ich denke, das ist sicherlich auch ein gutes Beispiel, um Lebensqualität in einer Stadt zu schaffen, die sicherlich auch machbar ist in vielen kleineren Städten. Und uns ist als Stiftung natürlich besonders wichtig, dass wir uns nicht nur großen Städten annehmen, sondern auch Projekten in kleineren Städten. Sie sehen also, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ein breites Programm mit der Stiftung. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch nochmal ganz besonders unseren Gremienmitgliedern danken, die hier die letzten 10 Jahre aktiv im Einsatz waren und sehr stark unterstützt haben. Es wäre überhaupt nicht möglich gewesen, diese ganzen Projekte ohne ihr Fachwissen, ohne ihre Beteiligung und ohne ihr großes Engagement umzusetzen. Und ich möchte abschließend ganz besonders unseren Gremienmitgliedern danken und Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.